Einen ganz schönen guten Morgen auch von mir. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich einen herzlichen Gruß aus Lyon loswerden. Ich war letzten Sonntag mit meiner Frau dort und die sind kleiner, da geht's leichter. Die haben schon wieder einen Gottesdienst und es war einfach wunderschön, wieder in einem richtigen Gottesdienst dabei zu sein. Einen herzlichen Gruß von dort. Ja, wir lesen heute weiter im Matthäusevangelium, direkte Fortsetzung von letzten Sonntag, Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, denn ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus, ihre Netze flicken, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Ja, es geht also um die Berufung der ersten vier Jünger. Ich möchte das, was ich sagen möchte, in vier Schwerpunkte gliedern. Die Berufung durch Jesus als ersten Schwerpunkt, die positive Antwort der vier und als dritten Schwerpunkt: Jesus verspricht, die Jünger auszubilden. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und als viertes die Frage: Was hat das mit mir, mit uns zu tun? Die Berufung durch Jesus. Wenn man in den Evangelien schaut, dann gibt es eine ganze Reihe von Erzählungen, wie Jesus Jünger beruft, seine Jünger beruft. Und wenn man unsere Stelle anschaut, dann kann man leicht den Eindruck bekommen, dass Jesus kommt, er kennt den Petrus und den Andreas nicht, er beruft sie, sie hupfen aus ihrem Boot raus und gehen ihm nach. So war es aber nicht. Speziell bei Petrus und Andreas wissen wir einiges mehr, wie das wirklich war. Und ich glaube, es hilft uns, das anzuschauen. In Johannes 1, 35 bis 42 wird uns berichtet, dass Andreas ein Jünger des Johannes des Täufers war. Und Jesus kommt zu Johannes dem Täufer und Johannes der Täufer zeigt auf Jesus und sagt: Das ist das Lamm Gottes, das ist der Messias. Und Andreas, einer der Jünger von Johannes eben, geht Jesus nach. Er ist natürlich interessiert. Johannes hatte ja von Jesus immer wieder auf Jesus hingewiesen. Jetzt steht er da. Andreas will mit einem zweiten diesen Jesus etwas kennenlernen. Und Jesus lädt sie ein, Zeit mit ihm zu verbringen. Nach zwei oder drei Stunden trennen sie sich wieder. Und das Erste, was Andreas tut, ist zu seinem Bruder, den Simon Petrus, zu suchen und zu sagen: Hey du, wir haben den Messias gefunden. Und Andreas bringt seinen Bruder Simon Petrus wahrscheinlich noch am selben Abend zu Jesus und Petrus lernt Jesus kennen und sie reden miteinander. Am nächsten Tag ist dann Jesus wieder nach Galiläa gegangen, wo er herkam, wo auch Andreas und Petrus herkamen und vermutlich, aber das wissen wir nicht ganz genau, sind sie miteinander gegangen und das waren natürlich wieder Stunden des Redens miteinander. Zwischen diesem ersten Kennenlernen und unserem heutigen Text ist einige Zeit vergangen. Wie viel genau, das wissen wir nicht. Zeit, in der sie sich mehr kennengelernt haben. Das ist aber ziemlich sicher. Warum können wir das annehmen? Letzten Sonntag sind wir schon darauf hingewiesen worden, dass in Matthäus 4,13 steht, dass Jesus von Nazareth, wo er seine Jugend, seine Kindheit und Jugend verbracht hat, übersiedelt ist nach Kapernaum, das am See lag, Genezareth lag. und dort in der Gegend zu predigen begann. Andreas und Petrus kamen aus Bethsaida. Das war nur oder war oder ist auch heute noch nur ein paar Kilometer weg von Kapernaum, auch am See. Auch Jakobus und Johannes wohnen in Bethsaida. Das heißt, da sind nur ein paar Kilometer Abstand gewesen und es ist nicht anders vorstellbar eigentlich, als dass Petrus und Andreas und wahrscheinlich die anderen auch immer wieder Jesus getroffen haben, zumindest von seinen Predigten gehört haben. Ja, anders, glaube ich, kann man sich's nicht vorstellen. Was mir wichtig scheint, Jesus beruft den Andreas und den Petrus nicht aus heiterem Himmel heraus, sondern sie kennen sich. Noch etwas, Matthäus erzählt nicht alles das, was an dem Tag passiert ist, an dem Vormittag. Wenn wir Lukas 5, 1 bis 11 dazu nehmen, dann erfahren wir einiges mehr. Und zwar war es offensichtlich so, die Fischer haben ja in der Nacht gefischt und es ist früh am Morgen. Petrus und Andreas und auch die anderen zwei sitzen am Ufer und reinigen ihre Netze. Jesus kommt gegangen, wahrscheinlich aus Kapernaum, und es folgt ihm, weil er ja schon ein bekannter Prediger war, folgt ihm eine Volksmenge nach. Und Jesus kommt und wie er zu dem Ort kommt, wo Petrus und Andreas ihre Netze reinigen, redet er den Petrus an, er kennt ihn ja, und sagt, geh, darf ich mich in dein Boot setzen? Und Petrus sagt natürlich, ja, natürlich. Und fährt Jesus ein kleines Stück vom Ufer weg, die Leute stehen am Ufer und Jesus predigt vom Boot aus. Und wie er fertig gepredigt hat, sagt er dem Petrus, jetzt fährst noch einmal hinaus und fangst noch einmal und lässt noch einmal die Netze runter. Petrus ist Fischer, er weiß, das macht keinen Sinn. Am helllichten Tag fängt man keine Fische. Aber er kennt Jesus und sagt, weil du es sagst, Herr, mach ich's. Und er fährt hinaus, gegen seinen Verstand, lässt die Netze runter und es fangen sich so viele Fische, dass sie sie nicht mehr rauskriegen aus dem Wasser. Und er ruft, er winkt dem Jakobus und dem Johannes und sagt, helft uns, helft uns. Und die kommen auch mit ihrem Boot und zu vier ziehen sie diese Netze heraus und schaffen es gerade, die Fische in die Netze zu geben, sodass die Boote gerade nicht untergehen. Petrus ist Fischer. Da kennt er sich aus. Er weiß, da ist jetzt ein Wunder passiert. Das war ein Jahrhundertfang am Tag. Undenkbar, völlig unmöglich. Und er fällt auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er ist sich wahrscheinlich vorher nicht so besonders schlecht vorgekommen, aber im Vergleich zu Jesus kann er nur mehr auf die Knie fallen. Und in diese Situation hinein sagt Jesus, folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie verlassen ihre Netze und folgen Jesus nach. Damit ist ihre Berufung aber noch immer nicht fertig. Wir lesen dann in Lukas 6, 12 bis 16, dass Jesus eine Nacht im Gebet verbringt und dann aus der großen Schar derer, die ihm nachgefolgt sind, 12 auswählt. Ja, 12, das waren nicht 12, aber wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Er wählt 12 aus, unter anderem die 4, die er da berufen hat. Die 12 Apostel. Wir sehen also, die Berufung zum Jünger und dann zum Apostel erfolgte in mehreren Schritten. Sie waren Jesus immer wieder begegnet, hatten mit ihm geredet, hatten wohl Predigten gehört, hatten Wunder miterlebt. Zumindest diesen Fischfang. Und jetzt redet Jesus sie an und sagt: mir nach. Und sie folgen Jesu Aufforderung nach, ihm nachzufolgen, und lassen alles hinter sich. Und wieder einige Zeit später beruft Jesus sie in die Apostelaufgabe. Ich denke, es ist heute genauso. Wenn Jesus uns ruft, dann geht das in der Regel schrittweise. So wie bei Petrus und dem anderen. Jesus kennenlernen, Jünger Jesu werden, Nachfolge üben und mit speziellen Aufgaben betraut werden. Das sind in der Regel viele Schritte, viele kleine Schritte und einige große hintereinander. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Die positive Antwort der vier. Sie verlassen ihr bisheriges Leben und folgen Jesus nach. Die vier haben tatsächlich ihr altes Leben aufgegeben und sind Jesus nachgegangen. Buchstäblich. Man muss allerdings dazu sagen, das war nicht ganz so unüblich, wie es heute wäre. Berühmte Lehrer hatten Jünger, die ihnen nachfolgten. Eben zum Beispiel Johannes der Täufer hatte seine Jünger. Oft haben diese Jünger sogar etwas bezahlt, dass sie einem berühmten Lehrer nachfolgen dürften. Es war also keine ganz ungewohnte Sache, mit einem Meister herumzuziehen und zu lernen. Trotzdem, es war natürlich ein wirklich gravierender Einschnitt für die vier. Sie verließen die Netze bzw. das Schiff. Das heißt, sie haben ihren Broterwerb verlassen, um mit Jesus zu sein. Und Jakobus und Johannes lassen zusätzlich ihren Vater zurück. Das war eine massive Lebensveränderung. Sicher mit einer Ehre verbunden, bei diesem berühmten Jesus sein zu dürfen. Aber ihr Leben hat sich grundlegend verändert. Etwas, was mir wichtig ist, was sich nicht verändert hat, worauf möchte ich hinweisen? Petrus, zumindest Petrus, von den anderen wissen wir es nicht, aber zumindest Petrus blieb weiterhin verheiratet. Und diese Ehe blieb auch intakt. Und das war offensichtlich so, wie Jesus es wollte. Matthäus 8,14 erzählt uns, dass Jesus in das Haus des Petrus kommt. Und auch lesen wir später in den Briefen, dass Petrus seine Frau mit auf die Reisen genommen hat. Die Ehe ist intakt geblieben. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, genau. So. Dennoch, seine erste Priorität war es, ab diesem Moment Jesus nachzufolgen, Jünger Jesu zu sein. Bis zu dieser Aufforderung, mir nach, die Jesus sagt, waren sie sicher sehr angetan von Jesus. Aber das hat zu keiner Lebensveränderung geführt. Sie haben sicher so manche seiner Predigten gehört, aber das war's. Jetzt verlassen sie ihre altgewohnten Bahnen und gehen mit Jesus. Sie vertrauen sich der Führung Jesu buchstäblich an. Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Nicht mehr nur passiv zuhören, nicht nur Gottesdienst am Sonntag, sondern Jesus tagtäglich nachgehen. Ja, und durch dieses tagtägliche Nachgehen kann etwas Neues beginnen. Jesus verspricht, sie zu Menschenfischern zu machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus ruft sie nicht nur dazu, einfach hinter ihm herzulaufen, sondern sie sollen Menschenfischer werden. Diese Berufung von Jesus hat ein Ziel. Es ist ein Unterschied, ob ich hinter jemanden hergehe oder ob ein Ziel besteht, warum ich das mache. Wenn ich am Berg unterwegs bin, ist es ein Unterschied, ob ich einfach hinter einem Bergführer hertrotte oder ob ich weiß, morgen muss ich die Tour selber leiten. Das ist ein Unterschied. Da schaue ich ganz anders. Jesus sagt nicht nur mir nach, sondern er sagt auch, ihr sollt bei mir was lernen, das ihr dann anwenden könnt. Schauen wir uns das an. Menschenfischer, irgendwie habe ich mir gedacht, ein komisches Bild, oder? Die Fischer, die haben ihre Netze hinuntergelassen, die Fische haben sich drin verheddert und haben nicht mehr davon können. Aber so wollen wir nicht Menschen begegnen, oder? Wir wollen nicht Menschen heimtückisch fangen, sondern wir wollen sie in eine Begegnung mit Jesus bringen, oder? Ich denke, Jesus verwendet dieses Bild, weil die vier Fischer waren. Wären sie was anderes gewesen, hätte er wahrscheinlich ein anderes Bild verwendet. Und bei anderen Jüngern hat er dieses Bild nicht verwendet. Ich denke, es soll Folgendes ausdrücken. Bei Jesus soll das, was sie können, so verändert werden, dass es für die neue Aufgabe passt. Anders gesagt, wenn Jesus dich beruft, wenn Jesus mich beruft, dann nimmt er, will er deine Gaben, will er meine Gaben haben und er nimmt sie und verwendet sie und kann sie umformen, sodass sie für diese neue Aufgabe, Menschen in Begegnung mit Jesus zu bringen, passend werden. Um Menschen zu Jesus zu bringen, sie in Ewigkeit bei Gott zu haben. Ich denke, das ist mit diesem Ausdruck Menschenfischer gemeint. Jesus ruft die vier Menschen mit ihren Gaben und formt sie um und bildet sie dazu aus, dass sie fähig werden, andere Menschen in eine tiefere Beziehung mit Gott zu bringen. Nachfolge, wer Jesus hat ein Ziel. Ja. Jesus will sie ausbilden und dazu müssen sie bei ihm sein. Ich habe mich dann gefragt, wie hat Jesus ausgebildet? Wenn man sich die nächsten Kapitel unter diesem Aspekt anschaut, dann scheint mir, kann man die Ausbildung bei Jesus zusammenfassen mit folgenden Punkten. Zuerst einmal ganz viel zuhören und zuschauen. Matthäus 4,23 wird uns beschrieben, dass Jesus viel gepredigt und gelehrt hat und viele Kranke heilte und andere Wunder tat. Und das geht so weiter, eigentlich zieht sich's durchs ganze Evangelium durch. Die Jünger hören immer zu und sehen, wie Jesus Wunder macht. Sie lernen seine Botschaft kennen und beobachten ihn, wie er Wunder wirkt. Dann haben sie aber auch so Speziallektionen, die nur sie hatten. Zum Beispiel können Sie ihn fragen, wie das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld gemeint ist. Sie sagen, das verstehen wir nicht. Und Jesus erklärt es nur ihnen. Oder einmal reden die Jünger miteinander, wer ist von uns, wer ist der Beste, wer ist der Größte? Und Jesus kriegt das mit. Und am Abend zu Hause in Kapernaum, in seinem Haus, da steht in Markus 9,33, redet er sie an und hilft ihnen umzudenken, dass es im Reich Gottes kein Oben oder Unten gibt, keinen Größten oder Kleinsten oder was. Ganz tiefe persönliche Lektionen, die Jesus auch mit uns machen will. Und in Kapitel 10 vom Evangelium schickt Jesus die Jünger dann hinaus. So wie es eine gute Ausbildung halt ist. Viel lernen, viel zuschauen und dann selber machen. Oder? So lernen wir. Solange die Sachen nur im Kopf sind, hat man sie nicht gelernt. Jesus schickt sie hinaus, damit sie das Gelernte praktisch umsetzen können. Und damit mehr Menschen von der Botschaft Jesu hören. Und da lesen wir dann in Matthäus 10,1, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann Vers 5 heißt, dann werden die 12 aufgezählt und Vers 5 heißt, diese 12 sandte Jesus aus. In Lukas 10 schickt er nicht nur die 12 Apostel, sondern zusätzlich 70 andere hinaus. Und auch dort ist der Auftrag predigen und heilen. Bei der Ausbildung zum Menschenfischer war es Jesus offensichtlich wichtig, dass seine Jünger, die 12 Apostel und auch viele andere von Anfang an verstanden haben, sie sollen predigen, aber sie sollen auch Leute heilen, Dämonen austreiben und so weiter. Und es war Jesus wichtig, klar zu machen, das könnt ihr nur, wenn ich euch, ich Jesus, nicht ich Christoph, ich Jesus euch bevollmächtige. Aus eigener Kraft könnt ihr das nicht. Und Jesus macht es sehr klar. Ja, soweit ein Überblick zu dem Text. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was machen wir jetzt damit? Nein? Ja, danke. Und es scheint mir wichtig zu sagen, unser Text ist zuerst einmal ein Bericht von etwas, was damals geschah. Wir dürfen nicht sagen, genau so muss es heute passieren. Zum Beispiel Jesus beruft nur Fischer oder nur am Vormittag oder sowas. Das wäre Unsinn. Wir müssen daraus Themen ableiten und auf uns übertragen. Und ich denke, das zentrale Thema in dieser Stelle ist, wenn du heute Jesu Stimme so klar hören würdest wie die vier, folge mir nach, was bist du, wärst du bereit dazu? Was wärst du bereit aufzugeben? Und ich muss sagen, die Vorbereitung war nicht ganz einfach, gell? Das ist schon herausfordernd. Die vier haben ihren Broterwerb aufgegeben. Wärst du bereit dazu? Um in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen? Vermutlich, sehr vermutlich, will Jesus das nicht von dir. Aber vielleicht doch. Bei mir wollte Jesus es nicht. Warum weiß ich das? Vor, ist jetzt genau 40 Jahre her, als junges Ehepaar mit meiner inzwischen verstorbenen Frau haben wir uns diese Frage gestellt. Was will Jesus von uns? Sollen wir in die Mission gehen? Wir wussten es nicht. Und dann sind wir zu den damaligen Gemeindeleitung gegangen und haben gesagt, wenn ihr meint, das ist dran, dann könnt ihr uns irgendwo hinschicken, in welches Land der Welt auch immer. Sie haben gemeint, es ist nicht dran. Und ich glaube, es war auch richtig. Inzwischen glaube ich das. Und so sind wir eine ganz normale, äußerlich normale Familie gewesen und haben unser Leben hier in Graz gelebt. Aber wir haben die Sache Jesus anvertraut. Hätten sie Ja gesagt, wären wir gegangen. Was bist du bereit loszulassen? Was bin ich heute bereit loszulassen? Wenn Jesus es will. Deine berufliche Position, ein Stück deines Geldes, Zeit, Ehre oder gar nichts? Ich denke, es geht nicht darum, dass wir alle unseren Job aufgeben, aber es geht darum, bereit zu sein, das zu tun, was Jesus will. Ihm die Herrschaft über dein Leben zu geben. Du bestimmst dann nicht mehr selber, wie du deine Tage füllst. Und das ist ein Risiko, weil du nicht weißt, was dann passiert. Was das im Alltag heißt, ist eine spannende Frage. Die ist zu viel für diese Predigt. Ich glaube vielleicht auch gar nicht, dass es so in einer Predigt abhandelbar ist. Das ist sehr persönlich. Aber vielleicht könnt ihr im Hauskreis darüber reden. Nur ein ganz kleines Beispiel von mir. Wenn Jesus will, dass ich etwas lerne und es fällt mir schwer, das zu lernen, dann mache ich mir einen Satz mit dem Thema und hänge ihn bevorzugt in den Spiegel im Bad, wo ich in der Früh hinschaue. Ja. Und ich wäre erinnert, ja, das möchte ich lernen. Momentan steht dort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Und es ist mühsam für mich, das zu lernen. Aber es steht da. Ich denke, die Herrschaft über unser Leben Jesus zu übergeben, können wir nur, wenn wir Jesus so gut kennen, dass wir diesen Schritt wagen. Jesus berief die vier nach einem Kennenlernen. Wir müssen ihn auch kennenlernen als jemanden, dessen Handeln an uns aus Liebe geschieht. Die Jünger haben das verstanden. Jesus fragt sie einmal, wollt ihr nicht auch weggehen von mir? Und die Jünger sagen, Herr, wohin soll man gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Anders gesagt, die Jünger erleben, ja, sie haben Dinge hinter sich gelassen, aber sie bekommen bei Jesus ewiges Leben, eine ganz neue Art zu leben. Das ist viel wichtiger als alles andere, um unser Leben Jesus anzuvertrauen. Ich denke, wir müssen verstehen, dass Jesus der einzige Weg ist in den Himmel. Verstehen, wer Jesus ist. Dass Jesus uns befreien will von der Last der Sünde, von Angst und so weiter. Und ich denke, wir müssen auch überzeugt sein von dem Wohlwollen Jesu uns gegenüber. Manchmal ist es schwer, Jesus im eigenen Leben regieren zu lassen. Ich habe manchmal Angst, wenn ich zu sagen, Herr, ja, du kannst machen, was du willst, sozusagen. Weil dann kommt wieder ein Ausbildungsprogramm von ihm, und da, manchmal hat das schon wehgetan. Das tut manchmal weh. Aber Jesus will uns nicht quälen, sondern er führt uns in mehr Freiheit hinein. Ja, wenn wir Jesus und die Führung unseres Lebens anvertraut haben, dann beginnt Jesus sein Ausbildungsprogramm bei uns. Aber dazu müssen wir ihm freie Hand in unserem Leben lassen. Wenn du Jesus nicht so vertrauen willst oder kannst, dann kann ich nur sagen, lern ihn besser kennen. Lern ihn besser kennen. Schau ihn dir an, wie er ist, wie er in der Bibel beschrieben ist. Ja, nachdem sie Jesus kennengelernt haben und Jesus sie berief, verließen sie ihre althergebrachte Sicherheit, die Netze, die Boote, den Vater und gingen Jesus nach. Die Frage ist letztlich, für jeden von uns, wo bist du, wo bin ich auf diesem Weg? Was ist dein nächster Schritt, den Jesus mit dir gehen möchte? Bist du noch in der Kennenlernphase oder vor der Lebensübergabe oder im Ausbildungsprogramm? Jesus beruft auf jeden Fall auch dich. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, heißt es im Petrusbrief. Ein paar Gedanken noch zu dem Ausbildungsprogramm. Jesus ist der Ausbilder. Er bestimmt, wann du was lernen sollst. Wir müssen nur bereit sein, Jesus nachzufolgen, das zu tun, was er will. Und diese Bereitschaft muss immer wieder erneuert werden. Es reicht nicht, dass ich vor 40 Jahren bereit war, irgendwo hinzugehen. Das war vor 40 Jahren. Die Frage ist, bin ich heute bereit? Die 4 bildet er zum Menschenfischer aus. Bei anderen Berufungen sagt er das nicht, aber er schickt alle 12 und dann alle die 70 hinaus, zu predigen und zu heilen. Ich glaube, zur Nachfolge gehört, dass wir irgendwie daran beteiligt sind, dass Jesu Botschaft und seine Herrlichkeit sichtbar werden. Es gibt meines Erachtens keine Heiligung ohne diesen Blick auf die Menschen, die Jesus nicht kennen. Was die Aufgabe von jedem dabei ist, das ist unterschiedlich. Aber Nachfolge ist nicht Selbstzweck, sondern notwendig, damit wir ausgebildet werden, ausgebildet zu überbringen von Gottes Segen zu unseren Mitmenschen. Ausbildung geschieht in der Regel in kleinen Schritten. Vielleicht hast du Sorgen, die kommen ja immer wieder vor irgendwas. Manchmal staune ich, worüber ich mir Sorgen machen kann, welche Kleinigkeiten. Philipper 4,6 steht, sorgt euch um nichts. Ist ein spannender Vers, oder? Sorgt euch um nichts, sondern lasset alle Anliegen mit Danksagen und Bitten und Danksagen vor Gott kund werden. Ja, vielleicht immer das Lernen ernst zu nehmen. Sorgt dich um nichts, weil ich es Gott sagen darf. Oder ein anderer Ausbildungsschritt. Vielleicht bist du verletzt worden und es tut weh. Und es ist schwer zu vergeben. Matthäus 18, 21 bis 22 sagt Jesus, 7 mal 70 Mal sollst du vergeben. Ja, Ausbildungsschritte. Bei den Jüngern war es Jesus kennenlernen, seine Botschaft, seine Wundertaten. Und dann schickt Jesus sie hinaus und rüstet sie dazu mit dem Kraft des Heiligen Geistes aus. Einen Vers, den ich noch sagen möchte, Johannes 7, 38. Er fasziniert mich immer wieder. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur so viel Wasser, wie aus einem tropfenden Wasserhahn fließt. Nicht nur ein kleiner Bach, nicht nur ein Fluss wie die Mur, nicht nur ein Strom wie die Donau, sondern mehrere Ströme wie die Donau, lebendigen Wassers. Möchtest du das, dass Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen, dass du eine Quelle ewigen Lebens für andere Menschen bist, eine ewige Labsal für andere Menschen? Dass Jesus dich verwendet, dass andere innere und äußere Heilung erleben? Wenn wir das wollen, müssen wir uns seiner Ausbildung anvertrauen oder anders gesagt, ihn über unser Leben bestimmen lassen. Ich möchte zusammenfassen, Jesus kennenlernen, ihm nachfolgen, mit Aufgaben von Jesus betraut werden, ist ein schrittweiser Prozess. Wenn wir uns entschieden haben, ihm nachzufolgen, dann beginnt eine Ausbildung bei ihm. Er kann uns verändern. Viele von euch oder alle, weiß ich nicht, die zuschauen, haben das schon erlebt. Aber er kann noch weiter verändern. Ich war früher ganz schüchtern. Jemanden Fremden anreden, das war nicht drinnen. Wenn ich das heute jemandem sage, der mich noch nicht so lange kennt, dann glauben es mir die Leute nicht. Aber es war so. Jesus hat mich verändert und ich habe in kleinen Schritten üben dürfen. Er kann uns ausbilden zu Menschenfischern, jeden auf seine Weise. Licht sein, wo ich bin und wie ich bin. Jesus hat die Apostel tatsächlich zu Menschen gemacht, aus denen Ströme lebendigen Wassers flossen. Weit über das Römische Reich hinaus. Wir lesen ja nur von dem, was hauptsächlich von dem, was bei Paulus geschehen ist. Aber in Indien gibt es Christen, die sich auf den Thomas zurückführen. Weit über das Römische Reich hinaus. In Äthiopien gibt es Christen. Der Kämmerer. Ja. Er kann uns verändern. Das kann er auch bei dir und bei mir. Aber es geht nur, wenn wir einen Schritt nach dem anderen gehen und in der Nachfolge nicht stehen bleiben. Dieser nächste Schritt in der Nachfolge schaut sicher bei jedem ein bisschen anders aus. Aber ich habe den Eindruck, dass viele von uns eigentlich wissen, wenn sie einmal still werden und sagen, was wäre der nächste Schritt? Herr, zeig mir den. Und Jesus wird antworten. Es ist immer nur ein nächster Schritt. Und Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du das übersetzt in unsere Herzen hinein. Ich möchte dich auch bitten, Herr, dass wir immer mehr verstehen, du bist ein gnädiger, ein liebender, ein allmächtiger Gott, der uns sieht mit seinen liebenden Augen. Herr, segne du uns. Amen.
Ja, danke Christoph. Danke, dass du dich gebrauchen lässt auch und danke Jesus, dass du durch den Christoph zu uns sprichst. Ja, Jesus ist einer, der mit offenen Armen dasteht und wartet und fragt, was sagst du, was antwortest du?